Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Im traditionsreichen Grand Café in Oslo erstreckt sich über die gesamte hintere Wand ein Freskogemälde. Man kann es dort als Postkarte kaufen. Es zeigt das drangvolle Innere des Cafés am Ende des 19. Jahrhunderts. Alle bedeutenden Figuren des damaligen Christiania sind darauf abgebildet. Und alle scheinen sich gegenseitig zu beobachten. Hier sind Bürger und Künstler versammelt, die sogenannte Christiania-Bohème. Edvard Munch sitzt mit dem stadtbekannten Skandalautor Hans Jäger an einem Tisch. Links tritt der kleinwüchsige Henrik Ibsen durch die Tür. Und der Maler des Bildes, Per Krug, hat auch seine Eltern abgebildet, die ebenfalls beide Maler waren. Den Vater Christian und die Mutter Oda. Die wahre Prinzessin der Bohème, wie ihr Mitglied der Schriftsteller Hans Jäger sie nannte.
Um die heutige Literatur Norwegens zu erklären, muss man in jene Zeit vor etwa 130 Jahren zurückgehen. Damals erlebten Kunst und Literatur in dem skandinavischen Land ihre erste Blütezeit. Die Maler Edvard Munch, Christian und Oda Krog, die Schriftsteller Bjørn Sterne Bjørnson, Henrik Ibsen, Sigrid Undset, Knut Hamsun, das waren und sind teilweise immer noch große Namen, auch und vor allem in Deutschland. Die Christiania Bohème spielte dabei die avantgardistische Rolle. 1889 gab sie sich 9 Gebote, nach denen man zu leben hatte. Das allererste lautete:
Du sollst dein Leben schreiben.
Aufs Ganze, im Innern oder draußen in der Welt. Die norwegische Literatur heute. Feature von Peter Urban Halle.
Edvard Munch, der sich in jenen Jahren dem Symbolismus verschrieben hatte, verfasste später eine Art Vermächtnis, in dem es in Großbuchstaben hieß:
Nichts ist klein, nichts ist groß. In uns sind Welten. Der Tod ist die Liebe des Lebens. Der Schmerz ist der Freund der Freude.
Und Knut Hamsun rechnete 1890 in seinem Aufsatz »Vom unbewussten Seelenleben«, der sofort ins Deutsche übersetzt wurde, radikal mit dem Naturalismus ab und präsentierte seine Vorstellung der psychologischen Literatur.
Wie, wenn nun die Literatur sich überhaupt etwas mehr mit seelischen Zuständen als mit Verlobungen, Bällen, Landpartien und Unglücksfällen zu beschäftigen anfinge. Als Ersatz dafür würden wir etwas von den geheimen Bewegungen kennenlernen, die unbeachtet an verborgenen Stellen der Seele vor sich gehen, oder von unberechenbaren Anordnungen der Empfindungen, von dem unter die Lupe gehaltenen delikaten Fantasieleben, von den Wanderungen der Gedanken und Gefühle ins Blaue, von den schrittlosen und spurlosen Reisen mit dem Gehirn und Herzen, von den seltsamen Nerventätigkeiten, vom Flüstern des Bluts, vom Bitten der Knochenröhren.
Ohne die Christiania-Bohème, ohne Munch und Hamsun, ist die heutige Literatur in Norwegen nicht zu verstehen. Hamsuns »In uns sind Welten« könnte ihr Motto sein. Besser als Thomas Espedal, der neben Karl-Uwe Knausgård und Jon Fosse vielleicht der bekannteste norwegische Autor zur Zeit ist, besser als Espedal kann man es nicht sagen.
Munch war ja ein stor Inspirator. Wovor? Fordi han malte nesten alltid seg selv.
Munch war ja ein wichtiger Inspirator. Warum? Weil er sich fast immer selber malte. Diese Selbstporträts. Aber das war ja nicht er. Das waren ja wir. Je persönlicher und subjektiver man wird, desto allgemeiner und objektiver wird man auch.
Wenn heute nach weit über 100 Jahren wieder über Norwegen gesprochen wird, dann vor allem wegen dieses einen Autors, Karl-Uwe Knausgård. Mit einer nie gesehenen Radikalität ist er dem ersten Gebot der alten Christiania Bohème nachgekommen. Du sollst dein Leben schreiben. Er hat das Ich, seine Erfahrungen und Erschütterungen, Empfindungen und Sehnsüchte in den Mittelpunkt eines sechsbändigen autobiografischen Projekts gestellt, das er halb provokativ, halb wahrheitsgemäß Mein Kamp nannte. Mein Kampf.
Es ist kein Wunder, dass Knausgård in Oslo eine Munch-Ausstellung mit teilweise nie gesehenen Bildern kuratiert hat und über seine Erfahrungen mit dem norwegischen Maler ein Buch schrieb, das den Titel trägt »So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche«.
Irgendwo in seinem megalomanen Werk »Mein Kampf« zählt Knausgård seine Lieblingsautoren auf. Einer von ihnen ist Jack Kerouac. Am Ende des weltberühmten Reiseromans »Unterwegs« von 1955 listet Kerouac 30 Hilfsmittel für eine moderne Prosa auf. Darin finden wir Regeln, die von den norwegischen Bohemians des 19. Jahrhunderts formuliert sein könnten.
Schreibe, was aus den Tiefen deines Innern aufsteigt. Geh mit dem Schatz deiner Erfahrungen und Erinnerungen hausieren.
Knausgård ist mittlerweile auch bei uns ein Star. Das liegt auch an seinem Charisma. Es wurde viel über ihn geschrieben, viel Richtiges, aber auch viel Falsches. Die einen halten ihn für ein Genie, die anderen für einen Scharlatan. Dabei hat er nichts anderes getan, als sich einer Selbstanalyse zu unterziehen. Dafür sind 5000 Seiten nicht zu viel. Und es ist genau die Mischung aus banal erscheinenden Passagen und existenziellen, philosophischen oder kunsttheoretischen Reflexionen, die seine Autobiografie so einzigartig macht.
Wie in jeder Hinsicht grenzüberschreitend dieses Werk ist, manche würden sogar sagen grenzwertig, zeigt eine Mail von Knausgårds Onkel Gunnar. Knausgård erwähnt sie im sechsten und letzten Band von »Mein Kampf«, der im Deutschen den Titel »Kämpfen« trägt.
Mutters Schuld an Vaters Untergang sei ganz offensichtlich für alle. Schließlich forderte er sie auf, mich dazu zu bringen, dieses Projekt zu stoppen und bot mir an, mir einen Platz in einer psychiatrischen Anstalt zu besorgen.
Die Auswirkungen von Knausgårds autobiografischem Projekt sind unübersehbar. Ich-Sezierung, Seelenerkundung, das Verhältnis zum Gegenüber, Paarbeziehungen, Familiendramen sind Hauptthemen des neuen norwegischen Romans. Souverän ignorieren die dortigen Autorinnen und Autoren die politischen, sozialen und ethnischen Probleme, die Europa seit geraumer Zeit in Dauererregung versetzen. Sie beschäftigen sich mit sich selbst. Genauer gesagt, sie beschäftigen sich mit dem, was im menschlichen Inneren vor sich geht. Es geht um Gefühle, es geht um die Liebe und die Verortung des Ichs. Dafür bürgen Namen wie Thomas Espedal, Hanne Oersterbeck, Merete Lindström, Geir Gulliksen oder Tore Renberg, deren existenzielle Literatur von Sehnsucht und Skepsis zugleich erzählt.
Normalerweise wollen die Menschen in diesen Büchern zu sich finden. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Eine junge Autorin scheint hier ausbrechen zu wollen. In ihrem Buch gibt es ein Mädchen, das am liebsten frei sein will von sich selbst, aber eigentlich nur, um Großes zu erreichen.
Simone de Beauvoir hat ein Zitat, das går som følger: For å gjøre store ting må man glemme seg selv, men for å glemme seg selv må man være helt sikker på at man har funnet seg selv først.
Simone de Beauvoir hat mal gesagt, um große Dinge zu verwirklichen, muss man sich selbst vergessen. Aber um sich zu vergessen, muss man sich zuerst einmal selbst gefunden haben. Aber sich selbst zu finden ist ein ziemlich anspruchsvoller Job. Wir sprechen in Norwegen viel darüber. So als eine New-Age-artige Reise, auf die man gehen soll und auf der man mit allem konfrontiert wird, was man nicht sein will. Und mit Beziehungen, mit denen man nicht richtig umgeht und solche Sachen. Und das erfordert viel Kraft und vielleicht anfangs auch eine Form von Selbstvertrauen, um so eine Reise überhaupt zu wagen. Das ist vielleicht allen Figuren gemein, über die ich schreibe. dass ihm das Selbstvertrauen fehlt, um dieses Projekt überhaupt anzukurbeln. Es wird zu einer Art Strategie, auf der Welt zu sein, sich irgendeine Maske, ein Kostüm oder eine Daseinsform anzuziehen, womit man den anspruchsvollen Job überspringt und am nächsten Morgen aufwacht und der zu sein, der man ist.
Sagt die 30-jährige Roskva Korizinski, das große Talent der norwegischen Literatur. Ihr Erzählungsband »Ich habe die Welt noch nicht gesehen«, ihre erste Veröffentlichung auf Deutsch, war für den Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert.
Roskva Korizinski bezeichnet sich als sprachlichen Menschen, der aber auch von dem, was außerhalb der Sprache liegt, angezogen ist. Da gibt es Verbindungen zu einer anderen Autorin, die schon zum literarischen Establishment in Norwegen gehört, zu Hanne Ørstavik. In Ørstaviks Roman »Die Pastorin« wird kontinuierlich über die Rolle der Sprache gesprochen und darüber, was man formulieren und eben nicht formulieren kann, was an sich ja schon ein interessantes Paradoxon ist.
Die Personen von Korizinskis Erzählungen streben nach Glück, nach Freiheit und Schönheit, aber nach einer wahren Schönheit, die nicht mit Eitelkeit verwechselt werden darf. Die Katastrophen, ob von innen oder von außen, lauern immer und überall. Selbst Bagatellen können zu schicksalsschweren Situationen führen. Welche Rolle spielt der Zufall? Was ist das eigentlich für Sie?
Ich hatte besonders als Teenager das starke Gefühl, dass irgendwo in der Zukunft irgendeine Katastrophe wartet. Ich wusste nicht, was für eine. Irgendeine Art Vorfall, der bedrohlich, aber auch verlockend war. Denn in dieser Katastrophe lag ein kleiner Tod, aber damit notgedrungen auch eine Auferstehung. Und in meinen Kurzgeschichten ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die ich mit vielen Personen teile, über die ich schreibe. Dass sie sehr viel Angst haben, dass der Zufall sie erwischt und das ganze Leben auf den Kopf stellen kann. Und zugleich sehnen sie sich auch ein bisschen danach, weil man genau dann damit konfrontiert wird, wer man ist und wie man lebt. Sie finden keine andere Art, das zu tun, aber haben vielleicht so ein Gefühl, wenn etwas von außen kommt und an dem Grund rüttelt, auf dem sie stehen, dann müssen sie auf eine Art reagieren, die sie nicht einschätzen können. Auf die Art hat der Zufall eine verlockende und eine bedrohliche
Qualität.
Verlockend und bedrohlich auf besondere Weise ist der Zufall bei Geir Gulliksen. Der Mann ist nicht irgendwer. Er ist Chef von Oktober, des vielleicht interessantesten Verlags in Norwegen. Er hat Autoren wie Tore Renberg und Karl-Ove Knausgaard gefördert. Gulliksens Buch »Geschichte einer Ehe« ist seit dem Erscheinen 2015 Partygespräch.
Alles, was man sich in einer Zweierbeziehung wünscht, vollkommene Vertrautheit, unbedingte Ehrlichkeit, schamlose Intimität, all das führt in Gulliksens Roman letztendlich zum Ehebruch. Jon, Autor und Hausmann, und seine Frau Timmy, Ärztin im Gesundheitsamt, leben in allem eine vorbildliche und leidenschaftliche Ehe. Bis sie einen anderen Mann kennenlernt. Jon nimmt die Herausforderung auf eine für ihn nur konsequente Weise an. Denn führen sie nicht eine Musterehe? Können sie sich nicht alles sagen? Also fragt er seine Frau nach ihren sexuellen Wünschen aus. Was soll der andere mit ihr anstellen? Aber im Grunde tut er das nur, um seine eigenen Fantasien zu befriedigen.
Ich sagte, ich wolle sie mit einem anderen sehen. Ich wollte sie deutlicher sehen, so wie sie war, wenn sie nicht mit mir zusammen war. Ich wollte sie das tun sehen, was sie mit mir nicht tun konnte. Und sie sagte, und was ist, wenn ich mich in ihn verliebe? Und ich sagte, das halten wir schon aus. Dadurch wird es nur intensiver. Ich habe Lust zu sehen, wie du die Finger nicht von ihm lassen kannst und dass du nicht mich haben willst, nicht einmal daran denkst, dass ich da bin. Und sie sagte, aber wärst du dann gar nicht eifersüchtig?
Man könnte Gulliksen vorwerfen, sein Roman sei eine große Männerfantasie, nicht frei von Schwärmerei auf der einen und Lamoyanz auf der anderen Seite. Aber gerade das macht Geschichte einer Ehe zu einem Buch, über das man sprechen muss, weil es in uns etwas in Bewegung setzt. In Roskva Korizinskis Titelgeschichte »Ich habe die Welt noch nicht gesehen« gibt es eine ganz ähnliche Szene wie bei Gulliksen.
Es kam vor, dass ich mich hinreißen ließ und dir eine pikante Geschichte erzählen wollte, zum Beispiel über damals, als ich dies und das mit diesem oder jenem gemacht hatte. Und du hörtest mit großen Augen lächelnd zu, bevor du voller Eifer erwidertest, oh, jetzt fällt mir wieder ein, als ich den Dreier mit dieser Stripperin und der magersüchtigen Friseurin hatte, die darauf bestand, eine Brücke zu machen, während ich sie vögelte.
Anscheinend erzählt man sich in Norwegen gerne gegenseitig seine sexuellen Erfahrungen mit anderen. Ist das ein norwegisches Gesellschaftsspiel?
Oi, det et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt over at det et norsk fenomen, men det kanskje det.
Oi, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein norwegisches Phänomen sein könnte. Nein, das weiß ich nicht.
Jeg tror at i hvert fall blant yngre mennesker så.
Aber unter jüngeren Menschen hat man sich angewöhnt, dass man einem Menschen, dem man begegnet, sagen soll, wer man ist. Auf möglichst echte Weise. Aber in dieser scheinbar unverfälschten Selbstdarstellung liegt zugleich ein großer Anteil an Fassade und Getue. Und auch wenn man quasi unverhüllt sein soll, ist darin natürlich eine Inszenierung, wenn man jemandem im Laufe einer Nacht davon erzählen soll, wer man ist.
So, ich denke, in der Novelle, wo das geschieht, hat sie erzählen will über frühere sexuelle.
Wenn ich an die Geschichte denke, wo sie von ihren früheren sexuellen Handlungen erzählt, dann geht es dabei fast um eine verdeckte Selbstreklame, die vielleicht typisch norwegisch ist. Ich weiß es nicht.
Gulliksens Geschichte eines ehelichen Gefühlslabors ist dramaturgisch stramm und quälerisch intensiv und im Rückblick erzählt, als alles vorbei und zu spät ist, auch Jons Reue.
Sie war einfach nur offen. Sie öffnete sich seinem Charme, sie war einfach nur lebendig. Und ich war offen für alles, was mit ihr passierte. Ich hätte es nicht unbedingt bemerken müssen, und selbst wenn ich es bemerkt hatte, hätte ich nicht unbedingt darüber sprechen müssen. Ich hätte es verdrängen können, sie in Ruhe lassen. Es gehörte ihr. Sie war berührt worden, oder wie auch immer sie es nannte. Es war eine leichte Schwellung, etwas Vorübergehendes. Hätte ich es nicht einfach unerwähnt lassen können, dachte ich später. Doch nein.
Gaia Gulliksen und Roskva Korizinski leben in der Hauptstadt. Aber neben Oslo ist Bergen das andere literarische Zentrum in Norwegen. Immerhin liegt hier in einer ehemaligen Fischfabrik die fast 35 Jahre alte Skrivekunst akademiert, die berühmte Autorenschule, die wir durch herrliche Szenen in Knausgårds Mein Kampf kennen und lieben gelernt haben. Dozenten waren damals berühmte Schriftsteller wie Jon Fosse und Thomas Espedal. Und Espedal, den Urbergener, der sogar ein Buch mit dem Titel Bergenas geschrieben hat, muss man natürlich fragen, was seine Heimatstadt zum besonderen Ort macht.
Wo mange timer har du til rådighet? Det er en Hansaby.
Wie viele Stunden stehen uns zur Verfügung? Das ist eine Hansestadt. Und die Hansementalität hat dazu geführt, dass sie eine Kaufmannsstadt ist. Und der Kaufmannsgeist hat dazu geführt, dass wir die größte Bürgerschaft in Norwegen haben. Das ist so wie in Lübeck. Da fehlt nur ein Thomas Mann. Der könnte hier durch diese Straßen gehen. Also wegen des Handels hat es eine Sonderstellung, wegen der Seefahrt. Und es war auch die Hauptstadt in Skandinavien. Im 16. Jahrhundert war es größer als Kopenhagen. Es war die Hauptstadt in Skandinavien. Und diese Mentalität lebt. Man glaubt, man sei etwas ganz Besonderes hier. Oslo, das ist nichts. Da herrscht nur Idiotie und Dummheit und Mittelmaß und keine Literatur.
Auch Gunhild Euerhaug, geboren 1975, lebt in Bergen. Ihr Roman »Ich wär gern, wie ich bin« hat den symptomatischen Untertitel »Ein perfektes Bild eines persönlichen Inneren«. Er handelt in erster Linie von einer jungen Frau namens Sigrid, die sich in einen älteren Mann verliebt, einen Schriftsteller. Das grundlegende Thema sind die zwischenmenschlichen, schwierigen, mit allen möglichen Problemen behafteten Beziehungen. Und es geht um Geschlechterklischees. Sigrid erinnert sich an ein Gedicht von Geir Gulliksen.
Über eine Frau, die barfuß in einem zerknitterten Herrenhemd herumgeht und deren Bett einer windumtosten Mole gleicht. Sigrid mag dieses Gedicht sehr. Doch dann war ihr plötzlich aufgefallen, dass Frauen, will man sie in ihrer Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit zeigen, ob im Film oder in der Literatur, immer zu große Herrenhemden tragen und barfuß sind.
Det handler ikke om at man som menneske skal måtte være skamme seg fordi man synes det er fint med en for stor herreskjorte.
Es geht hier nicht darum, dass sich die Leute schämen müssen, weil sie übergroße Männerhemden toll finden. Ich habe die jahrelang selber getragen.
Så jeg har ikke noe imot det, men jeg tenker at hvis det skal være en...
Ich denke nur an die Reproduktion immer desselben Klischees. In Filmen, in Romanen, in Gedichten. Dann muss man das diskutieren können, was das bedeutet. Warum? Wer bestimmt das, dass die Szene gedreht wird? Also, es handelt sich nur um die Kritik an der vermeintlichen Notwendigkeit, Klischees zu reproduzieren.
So, det handler kun om en kritikk av nødvendigheten av å reprodusere klisjeer.
Euerhaugs Roman besteht aus mehreren Geschichten verschiedener Personen. Es sei wie das literarische Bild einer russischen Puppe, sagt sie, in der Puppen stecken, die immer kleiner werden. »Ich wär gern, wie ich bin« ist ein gut zu lesender Roman, auch wenn er lange, manchmal etwas redselige Sätze hat. Der Autor, in den Sigrid sich verliebt hat, stellt hingegen die Forderung auf:
»Einfach, unumwunden, direkt. So müssen Texte sein. Alle Texte. Auch Literatur.«
Einfach, unumwunden, direkt schreiben. Das kann die Schriftstellerin und Essayistin Gunhild Euerhaug nicht.
Ich glaube, das ist nicht meine Sache, direkt und kurz zu schreiben. Ich habe lange versucht, kurze Sätze zu schreiben. Ich bin in eine Tradition des Neunorwegischen, des Nynorsk, hineingeboren. Und zwar durch die großen Dichter, die auf Nynorsk geschrieben haben. Wie zum Beispiel Olaf H. Hauge, einer unserer allergrößten Dichter unserer Zeit. Und er schreibt ruhige, schöne, kluge, schwermütige, auch leichte, aber ungeheuer sinnerfüllte Gedichte. Aber das passte unheimlich schlecht zu meinem Temperament. Ich wollte so viel sagen, es gab so viele Assoziationen, die in der kurzen Form einfach keinen Platz fanden. Es war ein langer Prozess für mich, die Idee hinter mir zu lassen, eine schwermütige, kurzgefasste Dichterin zu sein.
»Ich wär gern, wie ich bin« ist ein sehr anspielungsreicher Roman. Gunhild Euerhaug zitiert Dante und Cervantes und den Literaturtheoretiker Paul de Man. Eine norwegische Zeitung bezeichnete das Buch als exklusiven Roman, der alle willkommen heißt. Auch den Russen Nikolai Gogol zählt die Autorin zu ihren Vorbildern.
Gogol ist auch eine meiner Inspirationsquellen. Und da besonders die beiden Erzählungen Die Nase und Der Mantel. Die waren für mich entscheidend. Besonders Die Nase, wo er plötzlich die Ereignisse in einen Nebel einhüllt, weil er diesen Teil der Erzählung nicht mehr so interessant findet. Diese Art von Freiheit finde ich ausgesprochen attraktiv.
Gunhild Euerhaug ist eine Klassikerleserin. Eine sehr pragmatische und langsame Leserin, die sich die Bücher vornimmt, die für sie und ihre Art der Literatur interessant sind. Grob gesagt, die sie gebrauchen kann. Sie hat sich selber als egoistisch bezeichnet. Ihre zeitgenössischen Kollegen ignoriert sie. Wenn überhaupt, liest sie deren Texte mit einigen Jahren Verspätung.
Das ist manchmal schade, weil ihr vielleicht doch das eine oder andere Buch durch die Lappen geht, das zu lesen sich lohnt. Zum Beispiel die Bücher von Merete Lindström, von denen mittlerweile zwei auf Deutsch vorliegen. Manche halten Lindström für die beste lebende norwegische Autorin. Für ihren Roman »Tage in der Geschichte der Stille« erhielt sie 2012 den Nordischen Literaturpreis. Ihr erstes ins Deutsche übersetzte Buch aus den Winterarchiven erzählt die tragisch-traurige Geschichte einer Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin, die mit der Autorin wohl im Großen und Ganzen identisch ist, und dem manisch-depressiven Maler Matz, der Dinge sagt wie:
Das Leben ist eine Angewohnheit, die genauso schwer abzulegen ist wie das Rauchen.
Indem sie ihn verstehen will, versucht sie auch, sich selbst zu verstehen. Auch Lindström gehört zu jenen Autoren, die mit erstaunlicher Souveränität und Radikalität ins menschliche Innere hinabsteigen. Das zu schreiben und zu lesen ist oft schwierig, weil es für das im Inneren Verborgene keine exakte Sprache gibt. Bei dessen Schilderung ist plötzlich alles wichtig. Jeder Gegenstand, jede Reaktion eines Tieres, jeder Wetterumschwung, jeder zufällige Passant. Alles hat Bedeutung. Dementsprechend ist auch dieser Text kaleidoskopisch, mit teilweise ausufernden Sätzen, langsam, aber unbeirrt suchend. Es ist ein Roman über Sorge und Fürsorge, dessen Lektüre kein Spaziergang ist. Aber wer sich darauf einlassen kann, für den ist es eine Wanderung, eine Seelenerkundung.
Der vielleicht radikalste Beobachter nicht des eigenen Lebens, sondern des eigenen Selbst, war Thor Ulven, der Erforscher des Dämmerungsdunkels, wie er es nannte. Mit 41 Jahren nahm er sich 1995 das Leben. Mittlerweile gibt es von ihm 3 Titel auf Deutsch. Zuletzt erschien Ulvens einziger Roman, Ablösung. In seinem typischen emotionslosen und berichtenden Ton stellt er uns verschiedene Figuren in verschiedenen Lebensaltern vor. Darunter einen Freund des Dunkels, die alle innehalten und sehnsüchtig an etwas denken, das unerreichbar ist. Wie hätte ihr Leben werden können? Was fehlt ihnen?
Du spürst ihren Atem auf dem wunden Knie. Sie bedeckt es mit Küssen, und du denkst dir aus, wie es sein würde, wenn das ihre Hände wären und ihre Lippen, die dich berühren. Du spürst den Knieschmerz abebben, und grad weiß, ganz von dem Unbehagen des kalten Luftzugs verdrängt werden. Und du versicherst ihr, es sei jetzt gut. Und sie glaubt es. Sie lässt das weite Hosenbein vermöge dessen eigener Schwere wieder herabfallen, betätschelt vorsichtig das Knie und sagt mit gekünstelter Feierlichkeit: Was sagt ihre Frau dazu? Bereut dies aber unmittelbar und setzt hinzu in besäuseltem Ernst: Das war dumm gesagt. Und du antwortest: Nein.
Alle, die Knausgott gelesen haben, erinnern sich vielleicht an seinen begeisterten Ausruf, der keinen Widerspruch duldete. Thor Ulven, das war das Größte. Ulven ist ein Autor für Autoren. Bei ihm herrschen das Albtraumhafte und Vergängliche vor. Kein Licht nirgends, nicht einmal am Ende des Tunnels. Und doch ist die Lektüre faszinierend, vielleicht dank der Anziehungskraft des Abgrunds. Ulvens Porträtfoto erinnert an das von Michel Houellebecq, aber er wurde nie so berühmt, weil er nicht mit dem modernen Lifestyle abrechnet wie der Franzose. Soziale Phänomene interessierten ihn nicht. Er erzählt, ohne von Erlösung zu sprechen, von den Zumutungen der Existenz, gnadenlos genau.
In dem Band »Das allgemein Unmenschliche« ist eines der seltenen Interviews abgedruckt, in dem er über sich selbst Auskunft gibt und über das Vermögen von Literatur. Dass die Beschreibung des Schreckens und des Schocks nicht nur zur literarischen Tradition gehört, sondern mit Hilfe der Literatur auch eine Ästhetik erhält. In dem Leid und Schmerz im Kunstwerk eine Form, eine, wie er sagt, Ordnung im Chaos erhielten, empfänden wir eine Art Freude. Erinnert das nicht an Munks Vermächtnis, indem es heißt: Der Tod ist die Liebe des Lebens, der Schmerz ist der Freund der Freude.
Thor Ulven, der Idiosynkrat, hat eine ganze Reihe norwegischer Autoren beeinflusst, nicht nur Karl-Uwe Knausgård. Auch den jungen Beate Breiteig, einen Meister des konzisen, lakonischen Schreibens. Die Atmosphäre seiner Erzählungen ist wie bei Ulven. Der habe ihm, sagt Breiteig, den Mut gegeben, die unerträglichsten Dinge zu denken.
Bis in die Struktur hinein ist Breiteigs Erzählungsband Phantomschmerzen von Ulvens Roman Ablösung beeinflusst. In 15 Texten sehnen sich 15 verschiedene Personen unterschiedlichen Alters nach einem anderen Menschen, sind aber nicht fähig, mit ihm in Kontakt zu treten. Und die Macht, die sie daran hindert, kommt nicht von außen, sondern aus ihrem Inneren.
Eine Reise ins Innere der besonderen Art bietet Ture Erik Lund. Sein Roman mit dem skurrilen Titel »Das Grabenereignis-Mysterium« erzählt die Geschichte von Aufstieg und Fall eines griesgrämigen Dauerschimpfers. Das Buch ist ein philosophischer Mix aus Zukunftsforschung und Naturwissenschaft. Der schlecht Gelaunte verachtet Geld, Technologie und Karriere, denn er sieht sich als Geistesmensch, der sich möglichst weit von der verhassten Gesellschaft entfernen will. Am Ende wird er zum Waldläufer und legt sich das exquisite Parfüm der Natur auf. Er duftet jetzt nach Moorquadder und Torf. Manchmal, in den Wiederholungen des Wortes Geistesmensch zum Beispiel und den Vaterlandsschmähungen, kommt Lund dem Griesgram Thomas Bernhard nahe. Manchmal erreicht er sogar dessen Humor. Den 60-jährigen Autor zu charakterisieren, das überlassen wir ihm lieber selbst. In einem kleinen Essay über das verräterische Eigeninteresse der Sprache schreibt er:
Wie mein literarisches Leben mit meinem physischen Leben verschmolz, kann ich folgendermaßen beschreiben. Schon früh in meinem Leben, als ich 35 war, wusste ich, dass ich ein tiefreichendes System entwickelt hatte. Ich war frei. Das wusste ich. Ich kannte keine Hemmungen. Ich sprach aus, was mir in den Kram passte. Deshalb habe ich auch nicht so viele Freunde. Meistens fanden sie das, was ich sagte, idiotisch. Und die paar Male, wenn ich was Vernünftiges sagte, war es trotzdem immer auf der Grenze zum Wahnsinn. Aber egal. Sie waren frustriert und hatten einfach genug. Deshalb wurde ich Schriftsteller.
Ture Erik Lund ist ein Preisesammler. Seinen Roman zählte eine norwegische Zeitung 2006 zu den 25 Besten der letzten 25 Jahre. Ein Publikumsliebling ist Lund dennoch nicht. Die Leserschaft muss schon einiges an Geduld aufbringen, um die Geschichte des Geistesmenschen und Waldläufers fast 300 Seiten lang ertragen zu können. Aber eine solche Literatur hat oft genug nur einige wenige, aber umso enthusiastischere Fans, deren sich ein Autor, der einfach nur schreiben und kein Guru sein will, kaum mehr erwehren kann. Mit der ihm eigenen an Bernhard erinnernden Ironie zieht er über seine Anhänger her.
Aber im Gegensatz zu den wirklich stattfindenden Gesprächen gab es unter meinen Lesern einige, die von meinen Schreibereien fasziniert waren. Über die Jahre hinweg kann ich sie an einer Hand abzählen. Aber dafür wurden sie ziemlich anstrengend. Jede Woche kam was. SMS, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mails. Sie haben mich fast vergöttert. Ich fand das eher unangenehm. Der einzige Trost war nun die Gewissheit, dass es da draußen tatsächlich Menschen gab, die noch anstrengender waren als ich.
Der Außenseiter Ture Erik Lund steht auf der Schwelle zwischen Ich-Sezierung und Welterkundung. Seine Welt besteht aus den Reisen ins Innere und in die norwegische Wildnis, was vielleicht das Gleiche ist. Ein richtig gehender Ausreißer aber ist Svein Jawohl, geboren 1946. Das sieht man schon am Titel seines Romans, Eine Australienreise.
Im ersten Teil reist der Norweger Mark Stoller von Valencia über Irland und Italien nach Australien. Im kürzeren zweiten Teil trifft Stoller auf eine gewisse Emmy, die mit der Freundin Alice nach ihrem im australischen Busch verschollenen Vater sucht. Nicht nur bei Jawohl wird exzessiv gesucht und gereist. Und nicht nur bei ihm führt die Begegnung mit der fremden Welt auch zur Begegnung mit sich selbst. Jawohls Roman erschien 1988 und wurde in Norwegen nahezu ignoriert. Er ist auch nicht ganz einfach zu lesen. Es ist, um den Autor zu paraphrasieren, ein durchdachtes Chaos mit deutlichen Einflüssen von Dante, Rabelais und Joyce. Doch stoßen wir immer wieder auf herrliche, beinahe amüsante Passagen. Die junge Emmy erinnert sich an ihre Kindheit.
Ich dachte daran, dass, als ich ins Lesefieber kam und alles las, was mir in die Hände fiel, das Wort Melancholie das schönste Wort war, das ich kannte, obwohl ich nicht peilte, was es bedeutete. Ich dachte, das hätte was mit dem Duft von Magnolienblüten zu tun, wie sie in einem dunklen Zimmer duften, ehe du das Licht anschaltest.
Was für ein wunderbarer Vergleich. So schön, so dunkel, so sonderbar und reizvoll ist das ganze Buch.
Ein ähnlicher Ausreißer ist der 73-jährige Gerd Nygårdshaug. Allerdings hat er einen schnell zu lesenden Roman mit klarer Botschaft geschrieben. Er hat einen Titel, der aufhorchen lässt: Mengele Zoo. Der Klappentext versucht etwas gewollt, eine Verbindung mit dem berüchtigten NS-Arzt Josef Mengele herzustellen. Aber laut Nygårdshaug bedeutet der Ausdruck etwas anderes.
Ich hatte ein bisschen Angst, als das Buch auf Deutsch herauskommen sollte, weil man den Titel missverstehen kann. Denn das Buch handelt überhaupt nicht von Josef Mengele, sondern das ist ein Ausdruck, den die Bevölkerung im Amazonasgebiet verwendet. Wenn alles schief geht, wenn die Dinge übel verlaufen, dann sagen sie, das ist ja ein richtiger Mengele-Zoo. Das ist eine Redensart geworden. Dabei kennen sie Mengele und seine Geschichte gar nicht.
Mengele-Zoo ist die Geschichte eines Jungen namens Mino. Sein Vater ist Schmetterlingsjäger im brasilianischen Regenwald, damit versorgt er die Familie. Aber die Welt und der gnadenlose Kapitalismus kommen immer näher. Die Wälder werden gerodet, die Indios hingeschlachtet. Das Buch ist erst jetzt ins Deutsche übersetzt, aber schon vor 30 Jahren geschrieben worden. Plötzlich steht der Autor vor der skurrilen und tristen Tatsache, dass das Buch die Leser heute beinahe mehr erschüttert als damals.
Ich dachte ja nicht, das Buch würde sich heute besser verkaufen als damals. Was am Amazonas passiert, ist ja furchtbar. Das Buch ist heute aktueller als damals. Das müsste mich eigentlich freuen, aber das erfüllt mich mit großer Trauer, die ganzen Zerstörungen zu sehen. Ich habe ja da unten mit den Indianern gewohnt, mehrmals und lange, und habe dieses Biotop, das so wichtig ist für unsere Welt, sehr lieb gewonnen.
Die Ermordung seiner Eltern und Geschwister lässt Mino zum Terroristen werden. Für eine gute Sache. Es gibt da die berühmte moralisch-philosophische Frage, ob man einen Menschen töten darf, um 100 zu retten. Darüber lässt sich Nygårdshaug nichts entlocken, höchstens, dass es auf die Situation ankomme. Aber so ist es ja in Nygårdshaugs aufrüttelndem Roman. Ein Junge wird zum Mörder, um andere Menschen zu retten, um die Welt zu retten. Was ist da passiert?
Wir müssen huske på at hovedpersonen i min bok, som heter Mino.
Man darf nicht vergessen, dass die Hauptperson in meinem Buch, also Mino, miterlebte, wie seine Familie, sein Vater, seine Mutter, seine Geschwister ermordet wurde. Er fand sie in einer Blutlache liegend. Da war er 10 Jahre alt. Und das ist natürlich furchtbar für so einen jungen Burschen. Er wurde traumatisiert. Das heißt, er ist nicht wie wir, die wir in einem reichen Land leben. Er hat eine andere Moral. Ich bin ja nicht einverstanden mit Minos Ökoterrorismus, aber die Sicht eines Indio-Jungen auf die Welt und die Menschen ist ganz anders als deine und meine.
Das Faszinierende an Nygårdshaugs Roman, der manchmal an Barockprose erinnert oder an Victor Hugo oder an Karl May und Schmökerqualitäten hat, das Faszinierende ist, dass Mino irgendwann mit dem Urwald beinahe verschmilzt, diesem Urwald, dem er entstammt, der seine Heimat und sein Lebensraum ist. Übrigens auch jener Schmetterlinge, die er mit seinem Vater tötete, um sein Leben zu fristen. 5 Bücher gibt es mittlerweile über Mino.
Das letzte kam vor 1 Jahr.
Das letzte erschien vor einem Jahr. In den vier anderen Büchern wird Mino zu einem Beschützer des Planeten und der Bäume. Gewissermaßen zu einer magischen Figur, die versucht, die Erde zu einem besseren Lebensort für alle zu machen. So, dass er wirklich zu einem mythischen Geist wird. Einem Geist des Regenwaldes.
Ein mythisch Ond. Skogens Ond, kann man sagen.
Über Terroristen äußert sich auch Cecilie Løveid, die wichtigste Lyrikerin Norwegens. Aber ihre Terroristen hat es wirklich gegeben. In dem Gedichtband Wanderausstellungen in Auszügen in der Zeitschrift Die Horen abgedruckt, schreibt sie unter anderem über Gerhard Richters Bilderzyklus 18. Oktober 1977 zur RAF. Sie schildert die Bilder, die Insassen in der Haftanstalt, ihren Tod und sie beschreibt den Publikumsstrom zur neuen Nationalgalerie in Berlin, als Richters Zyklus ausgestellt wurde.
Ich habe einige Fragen zu dieser Szene. Eine Menschenspirale um ein Gebäude herum. Ein Fluss, eine Stadt, Berlin. Und wie soll ich in das Gebäude hineinkommen? Das ewig Geheimnisvolle an der Kunst, dass es Arbeit kostet, hineinzukommen. Warum werden diese Gemälde so attraktiv für uns? Schuld weilt auf. Schuld. Was geht vor? Ich habe noch weitere Fragen. Wie viel wiegen die Bilder und wie viel wog sie? Heilen sie? Können Bilder Tote zum Leben erwecken? Weinen Bilder? Tropft Blut heraus? Kommt jetzt Milch? Was gibt es zu sagen zu Hungerstreik, Zwangsernährung? Und kommt jemand, um das Böse in die Flucht zu treiben? Und all jene, die bezweifeln, dass eine Rose erblühen kann am Weihnachtsabend und dass Europa wieder zur Welt wird, glauben die an Kunst?
Glaubt Cecilie Løveid an die Kunst? Glaubt sie wirklich, dass Kunst etwas verändern kann?
Die Menschen haben ja Glück, wenn sie verstehen, wozu sie die Kunst verwenden können. Dass die Kunst ja ein großartiges und sehr besonderes Geschenk ist. Damit gibt es auch einen Kanal nach draußen. Wir sitzen ja jeder in einer Art sozialem Gefängnis. Und die Kunst kann das erträglich machen. Ja, ich glaube, die Kunst kann ab und zu eine politische Rolle spielen. Vielleicht nicht immer, aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass Romane geschrieben werden, Gedichte und die bildende Kunst natürlich. Aber ich glaube, vor allem die Kunst des Schreibens hat eine enorme revolutionierende Kraft.
Das Erstaunliche an Nygårdshaugs Roman ist ja, dass man sich nicht nur in den Indio-Jungen Mino hineinversetzen kann, sondern ihn, den Mörder, sogar liebgewinnt. Wir stehen auf seiner Seite. Wie ist es mit der sogenannten Baader-Meinhof-Gruppe? Heiligt der Zweck die Mittel? Rechtfertigt der Zweck einen Terrorakt? Auf eine solche Frage zu antworten ist nicht einfach. Immerhin wagt sich Løveid weiter vor als Nygårdshaug. Sie versucht, das Faszinosum RAF zu verstehen.
Die sind noch Terroristen.
Sie sind schon Terroristen, aber es gab mal eine Zeit, lang ist's her, als ich jung war, da gab es etwas Romantisches, Attraktives an der RAF. Und davon erzählen diese Gedichte, dass hinter ihren Taten
eine Leidenschaft gewesen war.
Ein Terrorist war er nie, aber er war der Anhänger eines Terroristen oder sagen wir eines Massenmörders. Der betagte Dag Solstad, der aus gutem Grund heute respektierte Schriftsteller, in viele Sprachen übersetzt, war in den 70er Jahren Maoist, wie so einige Schriftsteller in Norwegen seiner Zeit. Aber spätestens seit der Jahrtausendwende ist davon nichts mehr zu spüren.
Das ist richtig. Das Politische ist verschwunden. Dafür habe ich mich entschieden, nachdem ich über den Maoismus geschrieben hatte. Damit bin ich durch. Das ist ein literarisches Thema, mit dem ich fertig bin. Ich habe ja über den Maoismus teilweise mit großer Begeisterung geschrieben. Aber was ich bis jetzt nicht über ihn gesagt habe, kann auch bleiben, wo es ist. Aber das bedeutet auch, dass in meinen späteren Büchern viel Kapitalismuskritik ist und eine starke Gesellschaftskritik. Das heißt, ein sehr abweichender Blick auf die Begeisterung der Gesellschaft über sich selbst.
Dag Solstads Roman »Te Singer«, der eben auf Deutsch erschien, erzählt von einem jungen Mann mit einer speziellen Form von Schamgefühl. Die Erinnerung an irgendeinen banalen Fauxpas, an eine peinliche Situation, kann ihn in Grund und Boden versinken lassen. Dann schlägt er die Hände vors Gesicht und ruft laut und verzweifelt »Nein, nein!« Dieser Mann, der später Bibliothekar wird, schiebt sich nie in den Vordergrund. Eigentlich wäre er am liebsten unsichtbar. Ein Kritiker meinte, T. Singer sei ein Gegengewicht gegen den grassierenden Knausgård-Kult.
Ich habe großes Wohlwollen für Knausgårds literarisches Projekt. Aber klar ist, dass ich ein ganz anderer Typ von Schriftsteller bin. Ich glaube sicher, dass bei einigen Schriftstellern das Autobiografische höchst notwendig ist, während sich andere davon fernhalten wollen und lieber etwas schreiben, was nicht direkt ihr Privatleben betrifft. Aber das ist für mich kein Gegensatz.
Dag Solstad hätte auch den Namen Thomas Espedal nennen können, für den das Autobiografische ebenfalls höchst notwendig ist. In wohl allen Büchern von Espedal spielt Bergen die Hauptrolle. Der lokalpatriotische Autor prangert die Fremdenfeindlichkeit in seiner Heimatstadt an und gleichzeitig auch den Massentourismus, der das pittoreske Bergen in den Sommermonaten heimsucht. Im Sommer will er am liebsten ins geistige Exil. Dabei lebt er als Schriftsteller im Grunde sowieso im Exil. In seinem Buch »Gehen« oder »Die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen« heißt es sinngemäß:
Ich bin nie weniger allein, als wenn ich allein bin. Das ist ja das Privileg des Autors. Viele halten das für eine Form von Autismus. Aber das ist ja eine Vorbedingung dafür, überhaupt Schriftsteller werden zu können, eine Einsamkeitskraft zu haben. Und dann wird meine Fantasie angekurbelt. Also, das muss ich zugeben. Die beste Art, mit anderen Menschen zusammen zu sein, ist allein zu sein.
Den beste Moden å være sammen med andre mennesker på, det er å være alene.
Die Reisen, ob ins Innere oder in die Welt, was sich im Grunde nicht so sehr unterscheidet, und die autobiografischen Elemente, die den norwegischen Roman unserer Tage auszeichnen, sind nicht nur aus zutiefst menschlichen, psychologischen Gründen so interessant, sondern auch aus ästhetischen. Hier wird die Trennung zwischen Roman, Philosophie, Kritik und Wissenschaft aufgehoben. ja sogar die Trennung zwischen den banalen Alltagsverrichtungen und den schöpferischen Geistestätigkeiten. Diese Art von Literatur ist, pathetisch gesprochen, offen und nie vollendet. Sie ist progressive Universalpoesie. Es ist eine sehr spezielle Form von Reiseliteratur, ob von Espedal, Knausgård oder anderen norwegischen Autoren, und sie ist romantisch im schlegelschen Sinne. Über seine letzten Bücher, die zum großen Teil auch auf Deutsch vorliegen, sagt Espedal:
Alle, die tiefste bin, sammelt ihr ein Volumen. Also der eine Roman.
Meine letzten 10 Bände sehen aus wie Teile eines Werkes, die sich nur in der Farbe unterscheiden. Also, das ist ein Roman, diese 10 Bücher. Und jedes einzelne Buch experimentiert mit einer Gattung. Also Roman, Essay, Tagebuch und so weiter. Wenn man die 10 Bücher zusammenlegt, hat man einen Roman, in dem alle Gattungen vereint sind. Da bin ich stolz drauf. Das ist eher eine klassische Überlegung, dass der Roman experimentell sein soll und alles in sich vereint. Film, Wirklichkeit, Politik, Geografie, Meteorologie, Botanik, Zoologie, alles.
In ihrer Zeit in Bergen, als beide an der Schreibakademie waren, diskutierten Thomas Espedal und Knausgård darüber, dass man erstens die politische Dogmatik vermeiden müsse und zweitens, wie schön ein Text sein dürfe. Schon in den 80er Jahren gab es durch Jan Kjærstad, Jon Fosse und Hanne Ørstavik die experimentelle Reaktion auf die Dogmatik der 70er. Man wollte um Gottes Willen nicht mehr ideologisch sein, aber auch auf keinen Fall zu literarisch. Man wollte nicht schön schreiben. Zugespitzt könnte man sagen, Knausgård hat es geschafft, Espedal nicht.
Knausgård konzentrierte sich auf die realistische Wiedergabe der Wirklichkeit. Espedal dagegen wollte ernsthaft mit der Sprache arbeiten. Wie passend, dass sich Knausgård trotz seiner ungemein konkreten Schilderungen als König des Ungefähren bezeichnet. Im Sinne Rilkes wäre er das Gegenteil eines Dichters. Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre, heißt es in Malte Lauritz' Brigge über den französischen Dichter Félix Arvers.
Tatsächlich gibt es bei Knausgård im Gegensatz zum sprachlich immer genauen Espedal seitenlange Passagen, die bestenfalls an Geplauder erinnern. Da sieht man nicht viel vom Stilisten, als der er in Skandinavien gefeiert wird. Die Pubertätsjahre, die Mädchen, der Silvesterabend mit vorm Vater versteckten Bierflaschen und ätzenden Feten, das ist allenfalls unterhaltsam. Und doch gehört es dazu. Genauso wie die klugen und rücksichtslosen Reflexionen über Kunst, Sexualität und Sprache.
Vielleicht darf man sogar behaupten, dass auch die Seelenerkundungen der jungen Roskva Korizinski in dieser Tradition stehen. Auch ihre Erzählungen verdanken sich der Vision einer allesumgreifenden Vereinigung. Korizinski versucht, der Einheit der Welt vor allem durch Vergleiche nahezukommen. Es sind Vergleiche, die alles andere als ungenau oder ungefähr sind. Sie weisen vielmehr sehr präzis auf einen Zusammenhang oder ein besonderes Merkmal hin. Roskva Korizinski hat dafür eine bemerkenswerte Erklärung.
Die Vergleiche kommen von selbst. Ich muss sie nicht suchen und darüber nachgrübeln. Die kommen, wenn ich schreibe. So funktioniert mein Kopf wohl einfach. Sie verbinden Dinge, die offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Dadurch wird die Welt ganzheitlicher oder einheitlicher. Und ich glaube, so ist die Natur. Wir sind alle aus demselben Stoff geschaffen, auf denselben Fundamenten erbaut. Und darin liegt eine gewisse Schönheit, aus der vielleicht die Poesie entsteht. Dass nämlich etwas, das offenbar vom anderen getrennt ist, im selben Universum existieren darf. Deshalb freue ich mich immer, wenn sich solche Bilder melden und sich anfühlen, als gehörten sie zusammen, weil dann die Welt zu einem vereinten Ort wird.
Aufs Ganze, im Innern oder draußen in der Welt. Die norwegische Literatur heute. Feature von Peter Urban Halle. Es sprachen Winnie Böwe, Monika Oschek, Ole Lagerpusch und der Autor. Ton Inge Görgner. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jörg Plath.
Die Menschen hier besaßen die Welt, schreibt Kjetil Bjørnstad in seinem Roman Oda über die Malerin Oda Krog, jene wahre Prinzessin der Bohème im Oslo des späten 19. Jahrhunderts. Diese Welt bestand für die Künstler der alten Christiania-Bohème vor allem in der Vorstellung. In der grenzenlosen Sehnsucht nach dem Absoluten, nach einem Dasein ohne Zugeständnisse, nach der Wahrheit um jeden Preis, ohne Rücksicht auf Bindungen, ohne Rücksicht auf sich selbst. Die Bohemiens waren radikal und kompromisslos. Diese Radikalität hat sich erhalten. Einerlei, ob sie ins Innen oder ins Außen reisen. Was die norwegischen Autoren bis heute auszeichnet, sind Mut und Einsatz. Halbherzigkeit ist nicht ihre Sache. Sie gehen immer aufs Ganze.